gut. Also ich finde da
Ja.
meine Position ein bisschen wieder, also weil ich habe zum Beispiel so ein bisschen versucht, die völkische Bewegung nachzulesen, also was sich damals vor dem NS getan hat. Und weil er in dem Aufruf ziemlich auf die Kontinuitäten zum völkischen Deutschen verwiesen wird. Und da fallen dann doch die ganzen Unterschiede auf. Also diese ganze Vorstellung in der völkischen Bewegung von einem deutschen Sonderweg, also von deutscher Kultur, die gegen östliche Barbarei und westliche Zivilisation zu setzen ist, das ist doch schon nach 1945 etwas gebrochen worden durch die Westintegration. Erstmal so grob. Und was Günter Jakob nannte, diese faschistischen Massenbewegungen, die ja also auch eine ganze Reihe von eigenständigen Bewegungen, also Siedlungsbewegung, bündische Bewegung, allen möglichen Sekten basiert hat. Ich denke, sowas ist heute in so einer konzentrierten Form eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und da muss man sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass ja diese völkische Bewegung vor 1933 auch nicht direkt in den NS übergegangen ist, sondern nur eines der Elemente war, woraus der NS geschöpft hat, aber der Nationalsozialismus hat auch wichtige Momente der völkischen Bewegung umfunktionieren müssen oder also ja. Und dann, also erscheint doch so ein Nationalsozialismus nicht so einfach vor der Tür zu stehen. Oder auf jeden Fall, wenn, dann wäre es was ganz anderes. Also das gegen diese Kontinuität, die eben auch so betont wird.
Naja, der Nationalsozialismus steht wirklich nicht vor der Tür und faschistische Massenaufmärsche sehe ich auch nicht. Günter Jakob ist ja auch einer der Unterstützer des Aufrufs und der Konferenz gewesen und ich finde es eigentlich sehr wichtig, was er damit einbringt, dass man natürlich bei den Elementen der Kontinuität auch gucken muss, was sind Elemente des Unterschieds, also was ist da auch wirklich anders heute. Und die interessante Frage, die Günter aufgeworfen hat auf der Konferenz, die man weiter debattieren muss, meine ich, ist, ob diese Individualisierung, also auch das zum Beispiel, also heute in die Zivilisierung zu gehen, das ist wirklich für niemanden mehr irgendeine Option oder sowas in der Art, diese ganze Individualisierung, ist das wirklich ein Gegensatz zur Volksvergemeinschaftung? Oder kann sich auch auf der Basis so etwas bilden wie ein nationaler Konsens, ein Einverständnis mit nationaler Geschichte? Ich glaube nicht, dass man 85 vergleichen kann mit heute. Damals war es noch eine Parole von Michael Kühn, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Heute kannst du auf Yuppie-Partys eben böse angerempelt werden, wenn du dich dagegen also massiv verwahrst, weil das sozusagen heute wirklich eine Änderung ist zu 85. Aber dennoch sind die Fragen, die Günther angesprochen hat, natürlich Fragen, die wichtig sind und die man diskutieren muss.
Ja gut, ich hätte an dem Günter Jakob Beitrag natürlich auch zu kritisieren, dass er diese Individualisierung einfach nur als Individualisierung erwähnt und nicht sagt, dass das nur die eine Seite einer Medaille ist. Also dass Individualisierung und Vermassung im Kapitalismus immer dasselbe sind, weil Individualisierung eben bedeutet, dass Leute auf ihre, dass, naja, dass eben durch die Gleichberechtigung, per Gleichberechtigung der Individuen Leute auf ihre Funktion als freie und gleiche Rechtssubjekte zurückgeworfen werden und diese gegen irgendwelche kollektiven Werte oder was auch immer immer stärker in den Vordergrund gebracht wird. Die Frage ist dann ja aber eben nur, ob das nicht trotzdem diese Individualisierung, ob die nicht trotzdem etwas ist, was sich mit einer Volksvergemeinschaftung im Sinne von Ausrichtung an Blut und Boden und an Treue und Ehre und so weiter absolut nicht verträgt, weil man, naja, Leute, die eben, wie Günter Jakob das ausdrückte, durch diese Schule der 80er Jahre gegangen sind, einfach nicht mehr dazu bringen kann, sich in Reih und Glied aufzustellen.
Also er meinte ja im Prinzip, dass die Nazis genau dasselbe Problem wie wir hätten.
Ja,
Das ist
genau.
sicherlich in der Formulierung eine Provokation, oder kann man das so sagen? Also haben wir wirklich dasselbe Problem?
Naja, die Nazis haben das. Er meint ja nicht, die Nazis haben dasselbe Problem wie wir, sondern auch die Nazis haben ihre Probleme und sie haben eben Probleme damit, Leute, die durch diese Individualisierungsschule gegangen sind, in Reih und Glied aufzustellen. Und sie haben das Problem umso stärker, je mehr sie versuchen, an irgendwelche großen Werte von Volksgemeinschaft und so weiter anzuknüpfen und die Leute eben wirklich in Organisationen zu pressen, die sich streng danach ausrichten. Und sie haben dieses Problem umso weniger, je mehr sie das spontan machen, das mit das etwas bunter gestalten, das mit, vielleicht mit Techno-Musik verbinden und die Leute eben machen lassen, wie in Rostock. Also in Rostock sind natürlich dann die, ja, wie dieser Worch aus Hamburg oder sonst irgendwelche Nazi-Führer dann hingefahren und haben versucht, da aufzuspringen. Aber sie waren auch im Vorfeld beteiligt, aber sie haben das nicht organisiert. Zustande gekommen ist das auf andere Weise.
Vielleicht liegt das Problem heute auch weitaus mehr im Zentrum und nicht bei diesen Nazis und dem Zentrum und der Möglichkeit der Massenbeeinflussung, die natürlich auch noch viel schärfer sich heute darstellt als zur Zeit der NSDAP. Ich will das nur an dem kleinen Beispiel bringen, dass es wirklich niemanden gibt, der sich hier in Deutschland darüber aufregt, dass nach wie vor, du sagtest, Blut und Bohnen gibt es heute nicht mehr, aber es gibt nach wie vor die völkische, also Blutzugehörigkeit, diese ganze Linie von Staatsbürgerrecht, das sozusagen die Blutsbande entscheidet. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt für Außenpolitik auch. Das hat eine amerikanische Journalistin typischerweise gebracht, bei uns schreiben sowas die Journalisten ja nicht, dass, also wenn man das ernst nimmt, dass Menschen, die vor 300 Jahren ausgewandert sind in das Russland der Katharina, dass man dann im Grunde genommen einige Millionen Amerikaner, die auch damals in die USA ausgewandert sind, heute zu Deutschen erklären müsste. Natürlich wird das nicht gemacht. Man macht das aber in ganz Osteuropa, in Polen, im Sudetenland, im angeblichen, und in Russland und so weiter und so fort, und hält diesen unglaublichen Quatsch aufrecht. Und das wird hier akzeptiert, trotz Individualisierung, trotz Hip-Hop und trotz aller neuen Tendenzen. Und man sieht nicht, dass dahinter steckt ein Konzept von deutscher imperialistischer Osteuropapolitik, das sich tatsächlich seit Anfang dieses Jahrhunderts durchzieht. Und dass nun gerade der entscheidende Punkt, nämlich das Völkische und diese blutschauderhafte Geschichte, die das NS-Regime so massiv angestachelt hat, dass da nicht gebrochen wurde 1945, sondern heute noch sozusagen mit gut klargekommen wird, das finde ich, ist ein Punkt, der viel zu wenig innerhalb der auch der radikalen Linken thematisiert wird.
Ich höre da immer so entfernt Stimmen im Hintergrund. Habt ihr irgendwas gesagt eben?
In Freiburg?
Ja?
Nee, haben wir nicht.
Nee? Ach so.
Aber ich würde ganz gern zu Max jetzt was sagen, weil,
ja, bitte.
Also ich denke, auf dieser Ebene der Rechtszugehörigkeit, der Staatszugehörigkeit ist auf jeden Fall eine eindeutige Kontinuität, also das, was du gerade erklärt hast, aber was sonst noch zur völkischen Bewegung alles dazugehört hat, eben, also die ganze Aufladung, also auch durch ständige Vernichtungsdrohungen, also antisemitische Vernichtungsdrohungen und also auch durch die Tatsache, dass dieses Völkische sich also durch alle möglichen Romane und so durchgezogen hat und praktisch eine Grundlage von einer ganzen antiliberalen Kultur war. Also ich denke, davon kann man heute eben nicht mehr so einfach reden. Und also auch, was du gesagt hast, niemand kritisiert dieses Blutsrecht, das stimmt ja auch nicht. Also Bubis und alle möglichen Leute in der Taz und auch in der FR schreiben dagegen und regen an, dass das eigentlich verändert gehört. Also so einfach ist die Kontinuität nicht.
Ja, es gab ja selbst in der CDU Einwände gegen dieses Blutsrecht. Es gab ja durchaus Bestrebungen, die Grünen-Initiative zur Abschaffung zu unterstützen. Dass aber aus dieser Grünen-Initiative nichts geworden ist und dass sie auch bei den Grünen nicht weiter verfolgt wurde.
Nein, Entschuldigung, die Grünen haben gefordert doppelte Staatsbürgerschaft. Die haben verlangt, dass sich sozusagen Menschen, die früher, deren Eltern in der Türkei lebten, sich heute auch auf dieses Blutsrecht stellen. Die Grünen haben niemals angegriffen, zentral, den 116. Und Ignaz Bubis hatte...
Sie haben es nicht so weit gebracht, dass dann wirklich einzugehen. Aber es gab bei den Grünen Bestrebungen, das einzugreifen. Das ist bloß gar nicht bis zum Bundestagsantrag gekommen. Und das wollte ich gerade sagen. Also, dass aus dieser Initiative nichts geworden ist, schon bei den Grünen nicht, geschweige denn, dass die irgendwie eine parlamentarische Mehrheit oder sowas gefunden hätte. Das ist natürlich schon was zur Kenntnis zu nehmen ist. Die Frage ist eben wirklich nur nach wie vor, inwieweit lassen sich daraus wirklich Prognosen ableiten über eine Entwicklung eines hochkapitalistischen Staates, der jetzt zum Beispiel auch heute auf völlig andere Weise in den Weltmarkt eingebunden ist, als das in den 30er Jahren der Fall war. Also die ganze Nazi-Politik basierte ja ganz wesentlich auf der Autarkie-Forderung. Also diese Befreiung von der jüdischen Weltverschwörung war ja nur möglich auf der Perspektive, dass den Leuten eingeredet werden konnte, wir uns Deutschen geht es als autarke Nation viel besser, wenn wir nicht so davon abhängig werden. Das ist natürlich für die größte Exportnation des Weltmarkts überhaupt nicht mehr möglich. Darauf lässt sich keine damit lassen sich die Leute nicht mehr mobilisieren, weil sie, sobald irgendwas in die Richtung geht, ganz unmittelbar merken werden, was sie davon haben. Also schon lange bevor ein zusammenhängendes faschistisches System errichtet werden könnte.
Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal zurückkommen zu dem anderen Aspekt. Also wir hatten ja praktisch so zwei Leitmotive in dem Kongress und auch in den von uns ausgewählten Passagen, nämlich einerseits praktisch die Analyse, was ist das für eine Gesellschaft, in der wir leben, also Kontinuität oder wo sind da Brüche und wenn ja, wie stark sind diese Brüche, und andererseits dann ja die Frage, wie müsste sich eine Linke definieren oder auf diese Gesellschaft beziehen, diesen Namen verdiente, sagen wir mal. Dieser zweite Aspekt ist ja jetzt in unserem Gespräch so ein klein wenig in den Hintergrund gerückt. Vielleicht können wir da nochmal in den letzten Minuten drauf kommen, bevor wir das Schlusswort, ich glaube, nochmal an Herrn Elsässer dann reichen.
Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal auf die Sendung letzte Woche über den Moshe Postone-Text hingewiesen. Und da gab es ja eine Diskussion darüber, was Postone denn in diesem Text eigentlich damit meint, wenn er sagt, es geht darum, das andere Deutschland zu schaffen. Ob das wirklich so zu verstehen ist im Sinne einer Antje Vollmer oder ähnlichen Leuten, die meinen, die 68er hätten es geschafft, die deutsche Gesellschaft gründlich zu zivilisieren. Und jetzt könnte man eben ein Deutschland der guten Menschen aufmachen, in dem alle diese hässlichen faschistoiden Geschichten nicht mehr so auftauchen. Und ich hatte da die Ansicht vertreten, dass Postone meint, eine deutsche Identität ist überhaupt nur möglich, entweder indem man aktiver Nazi ist oder eben indem man ständig aktiv sich negativ mit dieser Vergangenheit auseinandersetzt. Also gerade indem man einen bewussten Bruch dazu herstellt und diesen Bruch eben nicht ein für alle Mal macht und sich quasi zum Nichtdeutschen erklärt, wie es auf dieser Konferenz andere Redner zum Teil auch gemacht haben, indem sie gesagt haben, ich bin ja antideutsch, also stellt sich dieses Problem mit der deutschen Identität für mich überhaupt nicht. Das ist wiederum eine Frage, die sich für Postone nicht stellt, indem er überhaupt nicht für oder gegen deutsche Identität argumentiert, weil er sagt, die hat man sowieso, das kann man sich nicht aussuchen, ob man die haben will oder nicht, und es ist nur die Frage, wie man damit dann umgeht.
Kurze Ergänzung, ich muss auch sagen, also diese Position, dass man also praktisch irgendwie sich aus dieser deutschen Geschichte erheben könnte oder auch aus unserer Umgebung, das ist lächerlich. Und jeder, der mal in anderen Ländern war und dort mit Linken spricht, weiß genau, wie schnell die merken, dass du jemand bist, der aus Deutschland kommt und dieser ganzen Kultur sozusagen groß geworden bist. Also das ist wirklich albern. Ich denke, es geht wirklich darum, dass man nicht Prognosen stellt, sondern dass man sensibilisiert und dass man sensibel wird für das, was hier eigentlich der Hintergrund ist der ganzen Politik, das ist nämlich diese Geschichte, und dass man die Kritik angemessen formuliert an den deutschen Zuständen. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche mich irgendwie es mit den deutschen Massen oder mit den Bündnisprojekten der alten Linken zu halten, dann komme ich aber zur falschen Auffassung. Oder ich versuche meine Position, die ich begründen kann, wirklich so vorzutragen, wie sie ist. Dann werde ich aber wenig mit diesen Massen- oder Bündnisprojekten mehr zu tun haben können, sondern mich automatisch in einer relativ isolierten Position befinden. Es geht nicht darum, dass man das also jetzt bejubelt. Ne? Nach dem Motto, wäre die Konferenz noch kleiner, wäre sie noch schöner. Das ist überhaupt nicht meine Position. Es geht aber darum, dass man sozusagen nicht davor zurückscheut, unter Umständen für bestimmte Perioden auch diese krasse Minderheitenposition einzunehmen.
Vielleicht nochmal einen letzten Beitrag von euch.
Ja, also ich wollte nochmal drauf zurückkommen, welchen Duktus der Aufruf hat. Also die Kritik der Linken oder die Aufforderung, dass die Linke sich kritisch mit ihren eigenen nationalistischen Anläufen oder Denkmustern auseinandersetzen muss, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Nur, ich fand es sehr schön, wie das auch der Günther Jacobs gesagt hat, dass ganz schnell sich immer wieder der Versuch einschleicht, Eindeutigkeit herzustellen. Und genau die Analyse, die eigentlich notwendig ist, dass die verpasst wird. Und da sehe ich den Grundfehler von dem Aufruf, dass eben die Weltlage und insbesondere die deutsche Politik nur nach einem Strich gebürstet wird und behauptet wird und nicht so wie jetzt, also der Max schon ein bisschen auf Rückzug sagt, dass, es wären nur Möglichkeiten, im Aufruf wird es als Tatsache festgestellt in ein paar Politikbereichen. Und also ich denke, die Linke soll es sich nicht so einfach machen, alles nach einem Strich zu bürsten, zu sagen, hier steht der Faschismus vor der Türe und so, also sei es die eigene Schwäche oder die eigene Unklarheit, was noch linke Politik ist, dadurch kaschieren, indem man jetzt hier einen Propanz-Faschismus aufbaut und fast schon als vor der Tür stehend behauptet.
Okay, vielleicht sollten wir das dann wirklich als vorläufiges Schlusswort nehmen und noch schnell den, also wirklich ganz zum Schluss den angekündigten Beitrag von Jürgen Elsässer, also einen Diskussionsbeitrag, abspulen. Ich weise aber jetzt nur noch auf unsere Sendung.